Die Landwirtschaft hat sich in den letzten 50 Jahren extrem verändert. Aus den vielen kleinen Bauernhöfen sind gigantische Agrarfabriken geworden. Massentierhaltung und Monokulturen sind heute Standard. Das alles geht nicht ohne riesige Maschinenparks und den Dauereinsatz von Chemie. Die Chemie hat den modernen Bauern von der Natur entfremdet. Jahrhundertealte Erfahrungen über Fruchtfolgen und ihren Einfluss auf die Qualität des Bodens spielen heute kaum eine Rolle mehr. Während man dem Boden jahrhundertelang die Chance gab, sich von einer Ernte zu erholen, indem man im Anschluss bewusst Pflanzen säte, die wie eine natürliche Kur wirkten, wird Ackerland heute ausgepresst wie ein Schwamm. Land muss Ertrag bringen, mehr nicht. So wird heute in jeder Saison erst einmal die chemische Keule ausgepackt. Pflanzen, die der Bauer nicht haben will, werden mit Pestiziden erschlagen oder in Schach gehalten. Die Landwirtschaft ist damit fest im Griff der Pharmalobby. Einer der größten Player in diesem Spiel heißt Monsanto. Der Kassenschlager von Monsanto nennt sich Roundup und beinhaltet das Pflanzengift Glyphosat. Der Wirkstoff ist seit über 40 Jahren auf dem Markt und steckt inzwischen in zahlreichen Pflanzenschutzmitteln. Rund 5000 Tonnen Glyphosat landen jährlich auf deutschen Äckern. Das sind 15% der gesamten Pestizidmenge. Roundup steht im Verdacht, Krebs zu erregen oder Missbildungen zu erzeugen, aber auch Allergien oder Nervenkrankheiten sollen auf das Konto von Roundup gehen. Dass Roundup trotz zahlreicher Studien immer noch benutzt werden darf, hat mit massiver Lobbyarbeit der Pharma-Mafia zu tun, aber eben auch mit Bauern, die, würden sie auf Roundup verzichten, ihr komplettes System der Lebensmittelproduktion wieder auf natürlich umstellen müssten. Nur den Bauern sitzen die Banken im Nacken, denn Landwirtschaft ist heute kreditfinanziert. Wer diese komplexen Zusammenhänge benennt, ahnt, warum Landwirtschaftsminister Christian Schmidt jetzt in einem Alleingang den Einsatz von Glyphosat in der EU für weitere 5 Jahre genehmigt hat. Am Telefon haben wir jetzt die Mikrobiologin Professor Monika Krüger, die letzten Jahre an der Uni Leipzig zum Thema Glyphosat forschte. Frau Krüger, hat Sie diese Entscheidung überrascht?
Also so richtig überrascht hat mich die Entscheidung nicht. Ich habe sie gefürchtet, dass eine solche Entscheidung kommen wird, weil da einfach zu viel Geld mit dran hängt. Und es gibt ja sehr widersprüchliche Ansichten auch von Wissenschaftlern. Einige sind gekauft, andere sind ehrlich zu den unterschiedlichen Aktivitäten von Glyphosat. Und man muss gleich von vornherein sagen, dass Glyphosat ist ja nicht, die Komponente allein, die wirkt, sondern es ist ja immer die Komponente auch des Penetrationsmittels, weil ja Glyphosat wasserlöslich ist. Oder also nicht in die Pflanze hineinkommen und demzufolge braucht es ein fettlösliches Lösungsvermittelagens oder einen Lösungsvermittler, der dann in der Lage ist, das Glyphosat in die Pflanze hineinzubringen. Und diese Kombination ist wesentlich toxischer.
Mhm. Können Sie dem Laien mal erklären, was macht denn dieses Glyphosat genau? Wie funktioniert es und was macht es für den Bauern so attraktiv, dass er das kauft? Das kostet ja Geld.
Naja, ich meine, wenn man jetzt von der Attraktivität in der heutigen Zeit spricht, dann ist es relativ kostengünstig, weil das Patent von Monsanto so um 2000 erloschen ist. Das heißt also, es sind da eine Menge Generika von der Chemieindustrie produziert worden, unterschiedlicher Couleur. Und demzufolge ist es auch relativ kostengünstig für die Landwirte. Und ich unterscheide immer zwischen Bauern und Landwirten. Ich glaube, die Bauern haben sehr viel Sorge und sehr viel Sorgfalt für ihren Boden. Die anderen haben es nicht, die pressen ihn aus, so wie Sie das in der Anmoderation gesagt haben.
Also diese riesigen Fabriken, wo man eben diese auch Massentierhaltung sieht und dann eben riesige Maschinenparks, die heute GPS-gesteuert eben die Äcker bewirtschaften, die dann auch im Winter sieht man es eben auch so Wüsten sind, wo der Wind so drüber geht.
Das ist richtig, aber ich meine, wir vergessen immer, dass letztendlich Landwirtschaft mit den Verbrauchern, auch mit den Tieren immer bisher im Kreislauf gefahren worden ist. Diese moderne Sicht, die Sie jetzt eben gerade erwähnt haben, dass es eben diese riesigen Agrarflächen gibt und auch Massentierhaltung, das sind ja im Prinzip alles Ereignisse der Neuzeit. Mhm. Aber wenn Sie mal vom Kreislauf ausgehen, also ich bin zwar Mikrobiologin und Tierärztin, aber in dem Zusammenhang hat sich natürlich auch der Mikrobiologe und Tierarzt immer auch um den Boden und auch um die Bodenmikrobiologie zu kümmern. Und wir haben hier die größte Diversität eigentlich. Und wenn man die zerschlägt, dann hat man im Prinzip einen großen Teil des Lebens zerschlagen.
Frau Krüger, welche Nebenwirkungen sind denn, was Roundup und Glyphosat angeht, welche sind wirklich bekannt? Was kann man nachweisen?
Also man kann immer nachweisen, dass das Glyphosat, Sie hatten ja bereits gesagt, es ist über 40 Jahre im Prinzip in der Anwendung, ja. 1950 schon von einem Schweizer Chemiker im Prinzip synthetisiert. Und es wurde ja zum Beispiel 1964 als Rohrreiniger für Heißwassersysteme patentiert. Und das ist ja schon eine interessante Eigenschaft, auf die überhaupt niemand eingegangen ist, hinsichtlich der Zulassung bzw. der Aktivitäten von NGOs, wurde ja immer nur die krebserregende Wirkung von Glyphosat in den Vordergrund gestellt, was ja auch richtig ist, aber es gibt eine Vielzahl von anderen Wirkungen und gerade diese Rohrreinigerfunktion, die geht darauf zurück, dass es ein Chelator ist, dass er also Metalle binden kann und zwar vor allen Dingen zweiwertige Metalle. Und ich habe in meiner aktiven Dienstzeit haben wir eine Vielzahl von Serumproben von Rindern, aber auch von Menschen untersucht und haben hier festgestellt, dass es hier Mangelsituationen von zweiwertigen Kationen, also Mangan, Kobalt, mitunter auch Eisen und Zink existieren, die dann natürlich das ganze Enzymsystem des Körpers nicht mehr richtig funktionieren lassen. Und das ist mit eine ganz wesentliche Funktion, dass hier also zum Beispiel, wenn Mangan fehlt, dass zum Beispiel eben die Mitochondrien nicht mehr den Sauerstoffstress im Prinzip neutralisieren können. Oder wenn Kobalt fehlt, Cobalamin, das ist das Vitamin B12, auch hier wird im Prinzip die Energieproduktion mit in Mitleidenschaft gezogen. Also es gibt eine Vielzahl von Nebenwirkungen, die alle nicht erwähnt wurden. Sind.
Roundup wird ja auf der ganzen Welt eingesetzt. Gibt es denn eigentlich Länder, wo diese Nebenwirkungen besonders heftig waren und wo Roundup inzwischen verboten ist?
Ja, zum Beispiel Sri Lanka. Ne? Die hatten ja das in den Zuckerplantagen eingesetzt und haben festgestellt, dass ein großer Teil der männlichen Bevölkerung, die dort gearbeitet haben, im Nierenschäden bekommen haben. Und das war ein Grund, warum es verboten worden ist.
Gab es dann auch Schadensersatzklagen, die von Monsanto bedient werden mussten?
Na, bisher noch nicht. Es gibt nur eine Rechtsanwaltskanzlei in den USA, die 2000 Patienten letztendlich vertreten, die unter diesem Non-Hodgkin-Syndrom, also eine Lymphdrüsenkrebserkrankung, leiden. Und diese Rechtsanwaltskanzlei vertritt diese Leute.
Mhm. Roundup ist ja nur die Spitze des Eisberges. Ich habe es schon erwähnt. Wenn Roundup jetzt in der EU nicht mehr benutzt werden dürfte, dann würden die Bauern ja zu anderen Giften greifen, um ihre Monokulturmethode beibehalten zu können. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, damit wir davon komplett wegkommen? Können wir das überhaupt oder würde das jetzt mal bedeuten, Lebensmittel würden knapp in der EU und der Hunger würde zurückkehren?
Also ich glaube nicht, dass der Hunger zurückkehren würde. Es gibt ja von 2010 gibt es ja im Prinzip eine Studie, diesen Welthungerbericht, und da wurde ganz eindeutig darauf verwiesen, dass letztendlich es die kleinen Bauern sind, die im Prinzip die Nahrungsmittel dieser Welt produzieren. Gerade in Afrika und Asien, es sind da vor allen Dingen Frauen, die den Boden bewirtschaften und die ihn auf die Art und Weise fruchtbar halten. Mhm. Also ich denke, und das ist ja auch im Prinzip mit eine Aussage von Monsanto gewesen, warum sie zum Beispiel diese gentechnisch veränderten Saatgüter produziert haben, die zum großen Teil ja auch glyphosatresistent sind, dass man auf die Art und Weise den Hunger der Welt bekämpfen will. Aber es verhungern immer noch 700 Millionen Menschen in dieser Welt. Ne?
Ja, das ist das Problem, dass wir diese Überproduktion, diese Effizienz ja dann in Silos lagern. Es kommt ja da nicht an, weil kein Geld damit verdient werden kann. Von daher ist der Mythos natürlich auch schon ein bisschen erloschen, dass der Hunger verschwunden wäre, seit Monsanto auf dem Planeten agiert. So ist es ja nicht.
Ja, aber ich glaube, es hängt auch nicht nur mit den Silos zusammen, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass die Aussage, die gemacht worden ist, dass das einfach nicht stimmt, dass man auf diese Art und Weise den Hunger der Welt bekämpfen kann. Es gibt ja von dem Herrn Neumann aus Stuttgart-Hohenheim gibt es eine sehr schöne Publikation. Er hat zum Beispiel mehrfach mit Glyphosat behandelte Böden, mit ein- oder zweimal behandelte Böden verglichen, was die hinsichtlich der Erträge bringen. Und da waren natürlich die Böden, die eben mehrfach behandelt worden sind, wesentlich geringer im Ertrag. Mhm. Und wenn Sie jetzt immer Glyphosat auf den Boden aufbringen, können Sie sich doch vorstellen, dass da im Prinzip dann auch die Diversität der Mikroorganismen, die ja letztendlich die Fruchtbarkeit eines Bodens bedingen, auf diese Art und Weise vor die Hunde gehen.
Das, worauf der Bauer scharf ist, nämlich dieser Humus, wird ja quasi dort zerstört. Kennen Sie denn Landwirte, die sich aus diesem Klammergriff der Pharmalobby befreit haben, die also mal voll abgefahren sind, umgestellt sind auf diese leichtere Landwirtschaft mit großen Maschinenparks und wesentlich weniger Personal, muss man auch sagen, und die Knochenarbeit ist ja auch verschwunden, die sagen, okay, das ist die falsche Richtung, die zurückgekommen sind?
Also das sind die Biobauern, die das generell machen. Und es gibt ja immer wieder Bauern, die von der konventionellen Landwirtschaft auf die Biolandwirtschaft umgestiegen sind. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber es gibt wirklich gute Leute, die eben zum Beispiel Fruchtwechsel 7-8 Mal, also 7 unterschiedliche Früchte oder 8 unterschiedliche Früchte auf ihren Ländereien letztendlich anbauen, die nur wenig Gülle ausbringen, die im Prinzip auch die Tiere unter anständigen Verhältnissen halten und. Ja, also es gibt schon solche Leute, die eben System sich da viele Gedanken machen. Das ist einfach nicht nur so, dass alle Landwirte, ich unterscheide zwischen Landwirten und Bauern, dass die alle nur unter solchen industriellen Bedingungen arbeiten, sondern es gibt viele, viele Biobauern, die sehr sorgfältig mit ihren Böden umgehen. Und die höchste Stufe der Bio-Landwirtschaft ist natürlich, das sind die Demeterhöfe, ne, die doch sehr, sehr sorgfältig damit umgehen.
Da sprechen Sie was Wesentliches an. Wenn man das Interview hört, fragt man sich natürlich, okay, wie kann ich mich vor Produkten schützen, die eben so erzeugt wurden? Das ist ja eben auch eine Vergewaltigung, nicht nur von der Natur, sondern auch die Bedingungen, die da, auch der Landwirt selber ist ja diesen Giftmitteln ausgesetzt und die Nachbarn. Aber Sie sagen es ja schon, also Demeterprodukte oder eben auch Bio-Produkte, da kann ich davon ausgehen, dass da Roundup nicht dabei ist. Trotzdem, in einer Studie konnte man feststellen, dass 99,6% aller Deutschen Glyphosat als Rückstand im Urin haben. Was bedeutet das?
Naja, das ist diese Studie Urinale, ne, von der Landwende. Ich fand die sehr genial. Wir haben ja dazu die Untersuchung gemacht und ich habe auch den Text dazu geschrieben. Mhm. Und das ist natürlich hochinteressant, dass eben, die haben ja 2009 Probanden untersucht und das haben die alles selbst bezahlt. Das hätte man ja an Geldmitteln gar nicht aufbringen können, weil ja solche Studien nicht unterstützt werden. Dafür kriegen sie keine Forschungsmittel. Ja?
Natürlich und, nicht.
Nee, natürlich nicht. Also das, was ich in meinem Institut gemacht habe, das haben wir alles aus dem eigenen Beritt gemacht, also da habe ich nicht einen Pfennig oder nicht einen Cent dafür gekriegt. Ne? Aber ich denke, es geht auch um Verantwortung und ich muss immer wieder sagen, wenn man in der Wissenschaft gearbeitet hat, es geht immer um die Wahrheit, um nichts anderes, ob es nur passt oder nicht.
Mhm. Macht man sich, wenn man an der Uni arbeitet oder an welchem anderen Institut auch, als Wissenschaftlerin, macht man sich da eigentlich beliebt, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist und dann erkennt, dass auf der anderen Seite große Konzerne stehen?
Klare Antwort, nein.
Gut, eine letzte Frage an Sie hier am Telefon. Ich gehe davon aus, dass wir uns nochmal vor der Kamera wieder treffen. Wird Roundup in der EU tatsächlich weiter im Einsatz bleiben oder reicht es, wenn die Verbraucher jetzt Druck machen, weil immer mehr Menschen aufwachen und das einfach auch nicht haben wollen?
Also ich denke, wenn man wirklich was ändern will, dann geht nur der Druck von unten. Ne? Mhm. Und ich meine, es wird aber auch ignoriert. Wir haben ja über 1 Million Unterschriften gehabt, die im Prinzip letztendlich als Befragung von unterschiedlichen Populationsgrößen in den unterschiedlichen EU-Ländern dazu geführt haben, dass die Leute das nicht wollen. Und trotzdem hat das keine Bedeutung für die EU-Kommission gehabt.
Mhm. Das sind eben diese einsamen Entscheidungen, bei denen vor allem etwas nicht stattfinden soll, Transparenz.
Es geht immer nur um die Transparenz. Und ich meine, denken Sie bitte mal an die Entscheidung. 2015 wurde ja vor dem Bundestag im Prinzip eine Wissenschaftlergruppe angehört und auch der Vertreter vom Bundesinstitut für Risikobewertung war mit dabei. Und es wurde hier ganz eindeutig gesagt, dass die AIA-Gruppe, das ist diese WHE-Gruppe, die sich mit kanzerogenen, also krebserregenden Substanzen letztendlich schon seit Jahrzehnten auskennt und die auch bearbeitet, dass die natürlich nur Studien nimmt, die auch angehbar sind, also die frei verfügbar sind, während das BfR zum Beispiel Studien von den Herstellern mitgenommen hat und die waren natürlich immer top secret, die haben die anderen gar nicht gekriegt, also haben die mit unterschiedlichen Studien gearbeitet. Mhm. Ja, aber ich denke, man muss das frei verfügbar machen und ich glaube, es ist schon komisch, wenn derjenige, der letztendlich das zugelassen haben möchte, das Produkt, dass der dann letztendlich auch die Studien selber macht oder private Institutionen dafür engagiert, die das dann machen, das hat immer so ein kleines Geschmack.
Ja, also ich denke, bei der Justiz wird man sagen, die Person ist befangen und würde sie abziehen.
Auf jeden Fall Befangenheit, aber das geht ja immer weiter. Ja. Ja, also.
Frau Krüger, Professor Krüger, eine letzte Frage an Sie. Sie arbeiten ja nicht mehr an der Universität Leipzig, Sie sind ja im Ruhestand, aber Sie klingen überhaupt nicht, wie wenn Sie im Ruhestand wären. Was machen Sie?
Naja, ich halte immer noch sehr viele Vorträge, gerade in der letzten Zeit auch zum Glyphosat. Und ich meine, Sie können ja nicht einfach den Kopf abstellen, das geht auch nicht. Also man befasst sich natürlich damit. Und ich meine, ich will es vielleicht noch mal sagen, dass wir eben mit Glyphosat angefangen hatten, weil es seit der Mitte der 90er Jahre ein Erkrankungsbild bei Rindern gegeben hat. Professor Bödel aus damals noch in Göttingen hat das chronischer Botulismus genannt. Und wir haben uns gewundert, warum ist denn das so? Und dann bin ich per Zufall auf das Glyphosat gekommen, weil Glyphosat im Prinzip die Gegenspieler von Clostridium botulinum reduziert, aber Clostridium botulinum ist dafür tolerant und kann demzufolge hochwachsen und sein Toxin bilden. Und diese Erkrankung chronischer Botulismus ist immer noch nicht in Deutschland akzeptiert. Das heißt also, die Bauern, die dadurch ihre Tiere verloren haben, stehen immer noch alleine da und haben keine Entschädigung. Mhm.
Können Sie mir für alle, die sich nicht auskennen, erklären, was bedeutet diese Krankheit? Was heißt das für das Tier?
Für das Tier heißt es, dass es langsam stirbt. Das ist ja ein Nervengift, was von Clostridium botulinum produziert wird. Es gibt auch Lebensmittelvergiftung. Das ist der akute Botulismus. Angenommen, Sie essen eine Leberwurst aus einer Büchse, die schon, wo sich der Deckel schon abgehoben hat.
Ja.
Und da können sich dann solche Clostridien entwickelt haben, weil es nicht ausreichend erhitzt war. Und dieses Neurotoxin führt dazu, dass die Nerven- oder Erregungsleitung zwischen Nervenmuskulatur nicht mehr stattfindet. Sie haben dann also eine schlaffe Lähmung.
Frau Professor Krüger, vielen Dank für diese erhellenden Worte. Man kann nur gute Appetit sagen und ich gehe davon aus, dass wir uns früher vor der Kamera sehen, als ich gedacht habe. Ich möchte das Gespräch auf jeden Fall mit Ihnen face-to-face weiterführen. Vielen Dank für Ihre Zeit.